Hallo und willkommen zum neuen Regionalliga-Podcast Erstklassig, Viertklassig. Mein Name ist André Nückel, ich bin der Leiter von FUPA Niederrhein und gegenüber von mir sitzt Markus Becker.
Hi!
Wir wollen jetzt einmal in der Woche, im Regelfall zum Donnerstag hin, über das Geschehen in der Regionalliga West sprechen, denn wir als FUPA Niederrhein sind seit jeher für die Regionalliga West bei FUPA zuständig. Ich selbst bin jetzt seit 10 Jahren bei der Rheinischen Post fast und seitdem her vergeht kein Samstag ohne Regionalligadienst. Und da die Regionalliga auch die einzige Liga ist, die bei uns im redaktionellen Alltag einen eigenen Dienst hat, haben wir auch gesagt, neben unserem eigenen Podcast, regulären Podcast FUPA Lava, wollen wir auch die Regionalliga ein Stückchen mehr in den Fokus rücken und deswegen erstklassig, viertklassig.
Hat es auf jeden Fall verdient, ja.
Markus, du bist unser, in Anführungszeichen, Regionalliga-Experte, denn einer von uns muss halt jede Woche da sitzen und sich um die Regionalliga kümmern. Mhm. Du machst das Ganze auch sehr gerne.
Lieben gerne, ja.
Was sind so deine 1-2 Momente der bisherigen Saison?
Boah, da triffst du mich ja hier auf dem falschen Fuß. Wow. Die Aufholjagd des KFC, das war gegen den FC Schalke 04-2. Die waren da zwischenzeitlich mit 2-0 hinten. Das war auch kurz nach diesen ganzen Insolvenz-Nachrichten. Haben alle schon den KFC abgeschrieben, wenn man so will. Und dann liegen die auch kurz nach Beginn der zweiten Hälfte 2-0 zurück. Das Spiel war gefühlt schon tot und zu Ende. Aber wie auch immer kämpft sich dann der KFC nochmal zurück auf 2 Tore und kann in der Schlussphase sogar nochmal gewinnen, weil der Gegner, also Schalke, nochmal eine rote Karte kassiert hat. Aber am Ende hat man sich dann auf so ein faires Unentschieden geeinigt. Ich habe das damals betitelt mit totgesagte Leben länger, natürlich. Und das war auf jeden Fall eine Sache. Noch ein zweites Ding. Ich überlege gerade nach irgendwelchen tollen Toren.
Darf ich dir ein Stichwort geben?
Ja.
Wo warst du am letzten Tag des Januar?
Boah, da fühle ich zu wenig im Kalender.
Da warst du bei Duisburg gegen Oberhausen.
Ah, okay, ja, das kann man da durchaus nehmen. Also ich fand das Spiel an sich, muss man sagen, war ja schon unterwältigend.
Ging so, ne?
Ja, aber natürlich, wenn man so will, dass die Stakes und Erster gegen Zweiter und die große Kulisse kann man natürlich für sich als Highlight nehmen. Aber ich habe jetzt eher so an krasse Spielverläufe gedacht und tolle Tore und so weiter, was das Spiel leider nicht in petto hatte, wenn man ehrlich ist.
Was es in petto hatte, obwohl es ja ein Topspiel war, war das Ergebnis. Das Ergebnis ist im Endeffekt eine Überraschung gewesen,
ja,
weil alle dachten halt, boah, Saisonrekord mit virtuellen Tickets, die ja nicht offiziell zählen, Regionalliga-Rekord und Duisburg verliert zu Hause. Vollkommen verdient, 0-2 gegen RWO. Das war schon zum so richtigen Start in das zweite Halbjahr, ein echter Paukenschlag.
Ja, genau. Also auch zu dem Zeitpunkt hat der MSV so ein bisschen den Faden verloren und auch in der Folge hat die Konkurrenz ein bisschen wieder herankommen lassen, heranrücken lassen, vor allem in der Tabelle. Das hat sich jetzt ein bisschen wieder gerade gerückt mit dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Fortuna Köln. Aber vor allem zu dem Zeitpunkt hat man das ja auch gewissermaßen als 6-Punkte-Spiel gewertet. Wenn der MSV das gewonnen hätte, wären das dann auch wieder schon ein ordentliches Polster auf RWO gewesen. Das konnte RWO dann für den neutralen Zuschauer dann glücklicherweise kürzen.
Ja, und zum Glück haben wir da einen MSV-Experten, der uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer beleuchten wird. Dafür haben wir auch das MSV-Update. Marcel Eichholz hat uns eine Sprachnachricht nach dem 2-0-Sieg des MSV Duisburg gegen Fortuna Köln geschickt und was er uns zu sagen hat, das hören wir uns jetzt an.
Der MSV ist wieder da. Na gut, ganz so weit sollte man vielleicht noch nicht gehen, aber die Duisburger haben die Ergebniskrise zu Jahresbeginn endlich überwunden und den nächsten Dreier eingefahren. Mit 2-0 siegten die Zebras vor über 16.000 Zuschauern im Spitzenspiel gegen Fortuna Köln und haben damit ihren Vorsprung in der Tabelle der Regionalliga West auf satte 6 Punkte ausgebaut. Jetzt muss dazu gesagt werden, dass die Sportfreunde Lotte mit einem Sieg im Nachholspiel diesen noch verkürzen können, aber die Duisburger sind auf dem besten Weg, den direkten Aufstieg in die dritte Liga zu meistern. Das wäre übrigens historisch, denn bislang ist es noch keinem Absteiger aus der dritten Liga gelungen, sofort wieder in die Liga aufzusteigen, aus der sie abgestiegen sind. Und damit dieses Unterfangen gelingt und die MSV-Fans am Saisonende gemeinsam mit ihrer Mannschaft den Aufstieg in die dritte Liga feiern können, soll schon am Freitag der nächste Dreier eingefahren werden. Der MSV-Tross macht sich auf den Weg nach Ostwestfalen und trifft dort auf den SC Wiedenbrück. Der wird übrigens seit wenigen Wochen von Sascha Mölders trainiert, der lange Jahre selbst in Duisburg gespielt hat und dort durchaus ein Publikumsliebling war. Es ist fast davon auszugehen, dass er von den Fans herzlich willkommen geheißen wird.
Ja, danke Marcel für deine Einordnung. Und ich habe auch noch gelesen, das ist auch wieder ein schöner Fakt, dass der MSV Duisburg in seiner über 100-jährigen Geschichte zum allerersten Mal in Wiedenbrück spielt.
Ist auf jeden Fall sehr interessant und natürlich auch für die tabellarische Konstellation ein sehr wichtiges Spiel. Wie schon gesagt, spielen am Freitagabend, können entsprechend also vorlegen gegenüber der Konkurrenz. Fortuna Köln spielt direkt gegen die Sportfreunde Lotte. Gladbach ist auch noch parallel dran gegen Rödinghausen, also sind parallel, also einen Tag später dann für die Konkurrenz durchaus harte Brocken, die sie dann aus dem Weg räumen müssen. Und Duisburg kann dann mit 9 Punkten vorübergehend schon mal vorlegen. Und ja, dann ist die Konkurrenz ja dran.
Ganz aktuell ist mir gerade noch eingefallen, das hatten wir im Vorfeld gar nicht besprochen, aber vorgestern war Bewerbungsschluss für die dritte Liga und am Dienstag kam raus, dass sich insgesamt 6 Vereine aus der Regionalliga beworben haben sollen. Manche haben es bestätigt, manche nicht. Aber es sind in der Tat die Top 7 mit einer Ausnahme. Der SV Rödinghausen hat sich, glaube ich, nicht beworben.
Richtig, ja.
Die anderen Vereine, die es getan haben, sind halt Duisburg, Gladbach 2, Lotte, Fortuna Köln, RW Oberhausen und der 1. FC Köln 2.
Sind auch natürlich Vereine in erster Linie, vielleicht ausgenommen mit Gladbach 2, die sich langfristig gar nicht auf dem Niveau der Regionalliga sehen und die mit Sicherheit auch die infrastrukturellen Grundvoraussetzungen haben, um eine Liga, mindestens eine Liga höher zu spielen. Vom MSV mindestens wissen wir ja auch, dass die grundsätzlich das Format haben, selbst in der Bundesliga spielen zu können.
Genau, und wo wir gerade bei MSV sind, können wir auch direkt auf unser nächstes Thema umleiten, und zwar Aktuelles, denn beim MSV hat es vergangene Woche Neuigkeiten gegeben. Und zwar haben sie die Rechte an ihrer Trainingsstätte, quasi auch mehr oder weniger so die Bodenrechte, an die Stadt Duisburg verkauft für 1,5 Millionen Euro sofort, müssen aber ab sofort als Pächter 100.000 Euro im Jahr bezahlen. Und meiner Meinung nach ist das insofern ein verständlicher Deal, dass sie kurzfristig für die dritte Liga liquide sind. Da gab es auch schon ein paar Spekulationen, ob das denn auch alles finanziell reicht. Aber langfristig ist das meiner Meinung nach ein Deal, der nach hinten losgehen könnte, sollte Duisburg sich nicht nachhaltig in der dritten Liga aufwärts, was ja das Ziel ist, auch zweite Bundesliga, darüber wird gesprochen, etablieren kann. Sollte es nämlich darauf hinauslaufen, dass Duisburg zur Fahrstuhlmannschaft wird, könnte es sein, dass es halt auch darauf hinausläuft, dass dieser Deal in den nächsten Jahren halt zum Boomerang-Effekt wird. Außerdem ist es noch so, dass noch als letzter Take dazu, der Pachtvertrag geht jetzt, glaube ich, über 15 Jahre. Und wenn diese 15 Jahre abgelaufen sind, oder generell, wenn dieser Pachtvertrag ausläuft, 15 Jahre ist, glaube ich, Quatsch, weil das sind halt die Summe, nach 15 Jahren hast du halt auch schon an Pacht 1,5 Millionen bezahlt, quasi das, was du gerade bekommst. Aber wenn der Pachtvertrag mal auslaufen sollte und sich auch etwas in der Stadt verändern sollte, hat der MSV halt auch nicht mehr die Handhabe über den Platz.
Das ist natürlich ungünstig. Aber ich würde sagen, selbst mit dem Umsatz, was der MSV auch als Regionalligist Woche oder alle 2 Wochen mindestens einspielt, sollten so 100.000 Euro jährlich Pacht. Ist das ein großes Problem, deiner Meinung nach?
Ich will jetzt auch kein Schwarzmaler sein, ne? Aber sollte der MSV zur Fahrstuhlmannschaft werden, könnte es halt, also dann wäre es halt realistisch, dass der Zuspruch der Fans in den nächsten Jahren weiter abnimmt. Mhm. Aktuell reiten sie eine komplette Euphoriewelle, was auch schön ist, dass so ein großer Verein in der 4. Liga diesen Zuspruch erhält. Vergangenes Jahr Alemannia Aachen, beste Beispiel. Aber du bist ja selbst, das kann man jetzt mittlerweile auch sagen, die erste Folge dieses Formats. Aachen spielt seit dieser Saison nicht mehr in der Regionalliga West. Du bist jahrelanger Aachen-Fan. Mhm. Und wir hatten ja auch schon Phasen in Aachen, da waren die Zuschauerschnitte auch nicht ganz so doll wie vergangenes Jahr.
Definitiv. Also erst seitdem der sportliche Erfolg wirklich einhergeht, kann man auch sagen, dass die Zuschauerzahlen das auch widerspiegeln. Und ich kann mir auch vorstellen, aktuell ne, also ist natürlich der Regionalliga-Podcast, aber können auch mal einen kurzen Exkurs machen zu Alemannia Aachen. Denn eventuell hört man die dann auch dort im nächsten Jahr im Podcast, wie es aktuell aussieht. Und noch halten die Zuschauerzahlen, weil noch der sportliche Erfolg noch nicht komplett in die Brüche gegangen ist. Aber ich kann mir auf jeden Fall dein Argument gut vorstellen, dass es dann bei anderen Vereinen in die andere Richtung geht, sprich den Negativeffekt, ja. Beziehungsweise das Gegenteil von dem, was Aachen dann zwischenzeitlich erlebt.
Da bleibt es jetzt in jedem Fall abzuwarten, was in den kommenden paar Monaten passiert, ob Duisburg den Aufstieg schafft oder eben nicht. Aber zwei Vereine, die in eine gänzlich andere Richtung schauen, die kümmern wir uns jetzt in der Rubrik Aktuelles. Und zwar sind das der KFC Uerdingen und der 1. FC Düren. Mhm. Zufälligerweise zu unserer ersten Ausgabe spielen die beiden auch am Wochenende gegeneinander.
Ja.
Bei beiden Mannschaften ist aktuell ungewiss, ob sie nach dem Sommer noch in der Regionalliga kicken werden. Bei Düren gab es zuletzt Gerüchte über einen freiwilligen Rückzug. Die wurden zwar auch schon so halb verneint. Allerdings hat Düren zuletzt gestreikt. Da gibt es Probleme auch finanzieller Natur. Ich will jetzt nicht einen zu großen politischen Exkurs machen, aber der suspendierte Dürener Landrat, der gleichzeitig auch Präsident des 1. FC Düren war, ist suspendiert worden wegen des Schleuser-Skandals, über den deutschlandweit berichtet wurde. Da soll Düren auch eine sechsstellige Summe meines Wissens nach, 100 bis 150.000 Euro irgendwas dazwischen. Ja. Darüber hat auch schon die Staatsanwaltschaft Düsseldorf informiert, dass da ermittelt wird.
Mhm.
Da läuft es also auch hinter den Kulissen nicht allzu rund und die Situation beim KFC Uerdingen ist unlängst bekannt. Der Verein befindet sich in einem Prüfungsverfahren, ob es jetzt zur Insolvenz kommt oder eben nicht. Mhm. Bis zum Moment, ich meine, die Deadline wäre am 18. März, hat der Vorstand Zeit. Das sind prima der Vorstandsvorsitzende Thomas Platzer und sein Berater Mehmet Eser haben Zeit, die Insolvenzen abzuwenden.
Es sind jetzt auch zwei neue Vorstandsmitglieder, der Vollständigkeit halber.
Genau, da gab es ja hinter den Kulissen jede Menge Zoff. Und wäre dieser Zoff nicht, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der KFC jetzt auch schon weiter wäre. Jedenfalls bleibt da abzuwarten, ob der Verein jetzt in die Insolvenz gehen muss oder nicht. Geht der Verein in die Insolvenz, werden 9 Punkte abgezogen. Und dann ist halt auch noch die Frage, spielt der Verein einerseits bis zum Saisonende weiter, andererseits haben sie dann überhaupt noch die Chance, die Klasse zu halten?
Ja, denn aktuell sind sie ja sowieso nur ganz knapp vor dem Strich oder über dem Strich. Und 9 Punkte nochmal abgezogen bekommen, dann bist du aktuell Vorletzter mit einem guten Abstand auf die restliche Konkurrenz.
14 Punkte und mindestens 7 Punkte Rückstand.
Genau, und die Konkurrenz, vor allem wenn wir von Schalke 04-2 sprechen, wenn wir von Eintracht Hohkeppel sprechen, die kommen aktuell ein bisschen besser in die Saison rein nach der Winterpause. Und das kann dann richtig, richtig schwierig werden, da nochmal so einen Rückstand gegenüber den anderen Vereinen nochmal aufzuholen. Und aktuell sieht es nicht danach aus, als wäre der KFC dazu, zu dieser Mammutaufgabe, das kann man schon so sagen, in der Lage.
Also im direkten Vergleich sehe ich in jedem Fall den KFC Uerdingen vorne. Klar, in Jürgen rumort es gerade auch und sie haben gestreikt, keine Frage. Mhm. Aber da ist der KFC Uerdingen in dieser Saison in jedem Fall krisenerprobter. Die Mannschaft hat da schon viel mehr durchgemacht, hat auch schon aufs Geld warten müssen. Das ist auch alles unlängst an die Öffentlichkeit gekommen. Und du hast eben eingangs auch erzählt, dass der KFC dich gegen Schalke 2 beeindruckt hat. Die Mannschaft hat Moral, sie hat einen Trainer mit René Lewe-Johann, der alles verkörpert, was du dir als Fan wünschst.
Ja.
Der brennt für seine Mannschaft, der pusht das Team bis zum Ende, hat hier und da auch immer wieder gute Ideen. Also ich würde den KFC Uerdingen nicht abschreiben, aber Uerdingen muss vor dieser Entscheidung, die dann in 1-2 Wochen ansteht, unbedingt noch punkten.
Also du sagst, dass die jetzt am Samstag Favorit sind, deiner Meinung nach?
Ja.
Da gehe ich nicht ganz mit, vor allem wegen einer Personalie. Am vergangenen Wochenende hat sich der Kapitän und Leistungsträger und meiner Meinung nach vielleicht der beste Spieler in der gesamten Saison vom KFC zusammen, vielleicht mit Nazareno Ciccarelli, hat sich schwer verletzt. Da war ein Meniskusriss und eine Teilruptur des Kreuzbandes dabei für Tim Stappmann, hatte ich es, glaube ich, gesagt. Und ja, der wird auf jeden Fall fehlen als emotionaler Leader, als wirklich Leistungsträger in der Innenverteidigung. Und das könnte dann erstmal eine richtige Umstellung sein für den KFC, vor allem dann gegen einen Gegner, der immer unangenehm ist, seit Jahren. Seit der 1. FC Düren in der Regionalliga ist, sind die als unangenehmer Gegner bekannt. Und ja, es ist ganz schwierig, die jetzt einzuschätzen, den KFC. Denn man muss schon sagen, Woche für Woche sind die irgendwo so eine Wundertüte. Lassen sich, abgesehen jetzt vom ersten FC Bocholt, dieses 0-4, haben die sich nie wirklich abschießen lassen. Halten immer gut mit, weil sie halt defensiv sehr kompakt stehen. Und ich glaube, so wird die Marschroute gegen den ersten FC Düren sein, dass man wieder aus einer stabilen Defensive sich ein bisschen Sicherheit sammelt. Und dann erstmal schaut, was der erste FC Düren macht, der ja offensiv jetzt auch keine extreme Feuerpower hat, dass man da jetzt direkt sich umsehen muss und dass jetzt alles brennt im eigenen Strafraum. Aber ja, ich glaube, das wird dann erstmal eine mühsame Angelegenheit, vor allem für den neutralen Zuschauer. Und erst in der Schlussphase, meiner Meinung nach, wird dann so dieses Spiel entschieden.
Ihr hört, da spricht unser Regionalliga-Experte, der den KFC Uerdingen fast wöchentlich sieht. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, wir sehen beide Mannschaften 2025, 2026 nicht mehr in der Regionalliga.
Wow, Statement.
Okay. Ich glaube in der Tat, dass in Düren wahrscheinlich die Mittel fehlen, um halt weiter in der Regionalliga spielen zu können. Mhm. Und ich kann mir nach aktuellem Stand nicht vorstellen, dass der KFC Uerdingen die Insolvenz abwendet. Mhm. Weil dazu, ne, der vorläufige Insolvenzverwalter ist jetzt auch schon seit 4-5 Wochen, wenn nicht sogar noch länger im Amt. Mhm. Und warum sollte jetzt auf der Zielgeraden auf einmal jemand gefunden werden, der halt dafür sorgt, dass du die Schulden los wirst? Also dieser Prozess dauert schon viel zu lange, deswegen habe ich da eigentlich auch keine Hoffnung. Und kann mir vorstellen, dass der KFC zwar die Saison beendet in der Regionalliga, aber dieser 9-Punkte-Abzug, der mit Beginn einer Insolvenz halt auf einen Verein zukommt, dass der nicht mehr kaschiert werden kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, erstens das und dann musst du halt auch schauen, was du mit den Spielergehältern machst, ob du dann mit dem gesamten Kader dann die Saison beenden kannst, wenn es dann wirklich so weit kommt. Es wird in jedem Fall schwierig. Selbst wenn alles glatt läuft, wird es meiner Meinung nach schwierig für den KFC, die Klasse zu halten mit der aktuellen Lage ohne die 9-Punkte-Strafe. Wenn da noch irgendwie, also meiner Meinung nach mit der 9-Punkte-Strafe ist keine Chance. Also ich glaube, da ist sportlich nichts zu machen, dafür ist die Konkurrenz zu gut drauf und dafür kann sich der KFC nicht mehr in so einen krassen Flow spielen, dass man dann jetzt hier 4-5 Spiele in Folge gewinnt oder sowas in der Richtung. Dafür fehlt einfach zu viel. Aber wenn wirklich alles gut läuft und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Insolvenz trotzdem noch irgendwie abgewandt wird und dass sportlich man auch jetzt den Rückschlag mit der Verletzung von Tim Stappmann überwinden kann, dass der KFC dann die Klasse halten kann. Aber das sind dann halt sehr viele Wenn-Danns. Deswegen kann ich schon verstehen, dass du dann sagst, dass der KFC es nächstes Jahr nicht bis in die Regionalliga schafft.
Also ich wäre in jedem Fall ein Ticken optimistischer, wenn der KFC seine nächsten 3 Spiele gewinnt. Das sind nämlich die Duelle gegen Düren, Hohkeppel und Türkspor Dortmund, Nachholspiel. Mhm. Wenn du daraus 9 Punkte holst, dann hast du auch Selbstvertrauen für Köln 2, für Paderborn 2. Die du auch schlagen kannst. Und meines Wissens nach hat Uerdingen auch das Hinspiel gegen Paderborn gewonnen.
Ja.
Deswegen, es kommen noch viele Duelle auf Augenhöhe. Wuppertal kommt noch, Düsseldorf 2 kommt noch. Wiedenbrück am letzten Spiel, da könnte ein ganz entscheidendes Spiel werden. Aber diese 9 Punkte würden dir halt elementar wehtun.
Ja.
Und deswegen fällt es mir da aktuell echt schwer, daran zu glauben, dass beide Mannschaften über den Sommer hinaus in der Regionalliga spielen. Bei einer anderen Mannschaft sieht es dagegen wieder etwas besser aus. Lass uns kurz über den ersten FC Bocholt sprechen.
Ja.
Trainer Sunay Aca wurde vor knapp 2 Wochen vor die Tür gesetzt. Seitdem ist wieder Christopher Schorsch zum zweiten Mal in dieser Saison im Einsatz als Interimstrainer, offiziell als Teamchef. Mhm. Ich denke mal, das hat Lizenzgründe, warum er offiziell als Teamchef bezeichnet wird. 2 Spiele, in Uerdingen 4-0 gewonnen, in Düren 13-0 gewonnen. Da kann man wohl vom Trainereffekt sprechen, oder?
Ja, es ist für mich ein bisschen kurios, denn ich habe auch beide Spiele gesehen seitdem. Und ich weiß gar nicht, was sich sonderlich geändert hat. Denn vor allem das Spiel gegen den KFC war jetzt bis zum ersten Tor keine Glanzleistung von Bocholt. Und ich schreibe es ja auch immer wieder, dass die rein offensiv haben die mit Sicherheit das Potenzial höher zu spielen. Das ist ja klar als Vorjahreszweiter. Vor allem Rafael Asibe-Mensah da vorne drin, der wuselt und der ist ein extrem aktiver, agiler Spieler. Zusammen dann hast du noch Marvin Lorch da vorne drin, Thomas Gößweiner jetzt zuletzt mit 2 Toren gegen den KFC. Das sind halt alle Spieler, die Qualität haben, ist aber abgesehen von Asibe Mensah, denn der hat es meiner Meinung nach eigentlich jede Woche abgerufen. Aber viel zu oft sind dann halt so Fehlleistungen von 4, 5, 6 Spielern vom ersten FC Bocholt dabei. Vor allem, wenn man quasi eine eigene Führung erzielt hat. Also ich habe jetzt nicht irgendwie nachgezählt und keine statistische Auswertung gemacht, aber wie häufig der erste FC Bocholt nach einer eigenen Führung komplett die Kontrolle verloren hat, war schon meiner Meinung nach echt imposant. Und man kann es ja allein schon anhand der Gegentreffer-Statistik erkennen, dass Bocholt letztes Jahr, habe ich da definitiv nachgeschaut, hatten sie die beste Defensive und dieses Jahr eine der schlechtesten. Warum auch immer. Das hat sich dann durchgezogen durch alle Trainer. Von Björn Mehnert bis zu Sune Acar und auch zwischenzeitlich mit Christopher Schorch. Da hat es defensiv nie wirklich sattelfest ausgesehen. Und ja, das ist jetzt die Frage, wie das auf einmal jetzt wieder kaschieren konnten mit 2-0.
Ich habe einen Ansatz. Klingt zwar blöd, aber ich gehe von einer Art Küchenpsychologie aus.
Jetzt bin ich gespannt. Ja.
Also für mich ist Sune Acar ein echt guter Trainer.
Ja.
Aber Christopher Schorch hat ihm eins voraus. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Station in seiner fußballerischen Laufbahn, die heißt Real Madrid.
Oh, okay, ja.
Ne? Und es ist meiner Meinung nach ganz einfach. Schorch hat erzählt, dass er dem Team gesagt hat, er glaubt an sie, setzt auf sie. Und ich finde, das ist dann einfach noch so ein richtiger Faustpfand. Ne? Überleg mal, du spielst in der Kreisliga, ist jetzt ein anderes Beispiel, ist eine ganz andere Fallhöhe. Ne? Mhm. Spielst in der Kreisliga und dann hast du auf einmal einen Verbandsliga-Trainer, Spielertrainer. Mhm. Wo du halt siehst, boah, der kann was anderes, der hat auch schon ein bisschen höher gespielt.
Ja.
Zudem schaust du ja auch schon irgendwie auf. Und wenn du dann als Regionalligaspieler einen ehemaligen Spieler von Real Madrid jetzt als Trainer hast oder als Teamchef offiziell hast, dann kommen da gewisse Sachen auch nochmal ein bisschen anders an. Mhm. Und als Geschäftsführer Sport hat er ja auch mit die Verträge von den meisten Spielern abgeschlossen. Die haben dann also auch nochmal ein ganz anderes Verhältnis zu ihm. Und ich kann mir halt auch schon vorstellen, dass irgendwie so eine Standing-Sache ist. Dass du einfach dann nochmal bereit bist, für deinen Chef im doppelten Sinne dann auch mehr durchs Feuer zu gehen und auch noch ein bisschen Respekt vor seiner Vita hast und das dann auch mal so ein bisschen anders wahrnimmst.
Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber so wie ich das beobachtet habe, war das nie so eine Willenssache oder eine Fähigkeit. Ja, das war einfach. Es hat nicht ein Rädchen ins andere gegriffen, vor allem in der Defensive. Und mich wundert es, dass es dann von einer Woche auf die andere, das waren natürlich keine Gegner vom allerhöchsten Format in der Regionalliga, muss man fairerweise sagen, aber dass sie das dann auf einmal wieder abstellen konnten und wenig bis gar nichts zugelassen haben in 2 Spielen in Folge, dass es dann einfach, ja, vielleicht ist dann doch wieder der Trainereffekt. Ich habe echt Probleme damit, das zu verstehen, aber in den kommenden Wochen kommen dann auch wieder Gegner, wo wir mir das dann ein bisschen besser dann sehen können und wo das mehr auf den Prüfstein gelegt wird. Ne?
Ja. Ein Spieler, der zuletzt gegen den ersten FC Bocholt gespielt hat, ist unser, wo haben wir es? Hier. Spieler im Fokus. Hier geht es diesmal um, oder zum ersten Mal um Rowley Angus St. John. Mhm. Er war der Spieler des KFC Oettingen, der das 2:2 in Oberhausen erzielt hat. Haben dazu auch einen schönen Text auf unserer Homepage vom Kollegen Marc Fischer. Der, da äußert sich der Torschütze drin, dass es für ihn ein ganz besonderes Gefühl war, jetzt hier so anzukommen. Vor der Saison kam er meines Wissens nach aus der U19 des VfB Stuttgart nach Oettingen. Mhm. Halt auch so eine Art No-Name, ne? Jugendbundesliga zwar, aber keiner aus Oettingen oder aus dem Oettinger Umkreis hat einen Jugendspieler vom VfB Stuttgart auf dem Schirm.
Ja.
Du hast ihn schon ein paar Mal gesehen und kannst ein bisschen mehr zu ihm sagen.
Ja, also, sag ich mal, bemühter Spieler, vor allem in der Offensive. Versucht immer ein bisschen so zu wuseln, sehr schneller Spieler vor allem, aber immer wieder fehlerbehaftet, vor allem in den ersten paar Wochen. Da hat er auch selten von Anfang an gespielt. Jetzt mit der lückenhaften Personaldecke geschuldet, kommt jetzt ein bisschen häufiger zum Zuge und auch ein bisschen häufiger von Anfang an. Konnte sich dann nicht immer direkt in den Fokus stellen, war meiner Meinung nach auch selten wirklich der Spieler des Spiels, hat sich jetzt aber halt mit diesem Wahnsinnstor dann nochmal in den Fokus gestellt. Aber im Grunde genommen ist er in der Offensive im Vergleich zu Ciccarelli und Al-Ghadaoui ist er eigentlich die Nummer 3 oder 4. Ne? Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es jetzt eine sehr gute erste Saison in der Regionalliga für ihn ist, so reinzukommen und dass er dann in den kommenden Jahren vielleicht den nächsten Schritt macht. Aber noch muss er, glaube ich, einiges lernen, um wirklich sich als Leistungsträger dann in den Fokus zu setzen. Ich glaube, Asibe Mensa ist vielleicht das perfekte Beispiel dafür, auch wenn er vorher schon in der dritten Liga und so weiter gespielt hat. Im letzten Jahr bei Bocholt kam er häufiger von der Bank und hat da auch, meine ich, kein Tor erzielt, immer wieder relativ biedere Leistungen erzielt und jetzt ist er auf einmal ein Jahr später der absolute Leistungsträger und so diesen Weg kann man dann auch einschlagen als junger Spieler beim KFC nach seinem ersten Jahr in der Regionalliga.
Sprich, es geht jetzt erstmal primär für ihn darum, Spielzeit zu sammeln und dann sich weiterzuentwickeln.
Ja, so könnte ich mir das vorstellen, aber natürlich, ne, also Fragezeichen in so einer jungen Karriere sind immer ganz groß und wir wissen nicht, wie hoch das Potenzial ist. Ich glaube, das kann mit Sicherheit René Levejon noch mal eine Ecke besser einschätzen als wir hier.
Genau, dafür können wir reden über das kommende Wochenende und da haben wir unter anderem ein
Topspiel.
Yes.
Genau. Am Samstag empfängt Fortuna Köln im schönen Südstadion die Sportfreunde Lotte. Der MSV Duisburg ist mit 53 Punkten Tabellenführer. Dritter ist Gladbach 2 mit 47 Punkten. Und dahinter folgen auf den Rängen 3 und 4 Lotte und Fortuna Köln mit 46 bzw. 45 Zählern. Haben beide auch jeweils ein Spiel weniger bestritten als der MSV Duisburg. Zeigt aber auch ganz klar, sollte Duisburg am Freitagabend in Wiedenbrück gewinnen, dann dürfen Lotte und Köln weder unentschieden spielen noch verlieren.
Genau, also es wird auf jeden Fall schwierig. Man muss sich natürlich dann immer wieder so eine kleine Milchmädchenrechnung machen. Wie viele Punkte könnte dann nochmal der Vordermann verlieren im Verlauf der Saison? Wir haben nicht mehr so viele Spiele und ein 9-Punkte-Rückstand kannst du nicht mehr so einfach dann wettmachen in einem Aufstiegskampf. Und du möchtest ja vor allem in deiner Verfolgerrolle, möchtest du Druck ausüben auf den Tabellenführer, damit er punkten muss. Und hier ist es dann einfach in der Situation, ist es jetzt despektierlich schon zu sagen, dass der MSV, dass wir davon ausgehen, dass der MSV gewinnt und dass dann einen Tag später eine andere Situation ist für Fortuna Köln und Lotte. Es ist einfach so, dass es jetzt ein 6-Punkte-Spiel für die beiden ist. Und mit einem Sieg bleibt man weiterhin dran, ist die Situation unverändert, Status quo. Aber mit einer Niederlage bist du echt schon ein ganzes Stück weit hinten dran und musst du nicht abgeschrieben im Aufstiegskampf, aber deine Chancen sind dann schon echt extrem schlecht.
Die beiden Vereine kennen sich bestens, haben nicht nur in der Regionalliga gegeneinander gespielt, sondern auch in der dritten Liga.
Ja.
Klar, Lotte wurde dann zwischenzeitlich mal bis in die Oberliga Westfalen durchgereicht, zeigt aber auch aktuell, dass es kein normaler Aufsteiger ist. Die Sportfreunde spielen gut, sind die Überraschung der Saison in jedem Fall. Daran wird sich auch in den nächsten Wochen, glaube ich, nicht mehr viel ändern. Mhm. Dass sich daran, ja, Lotte überzeugt einfach auf ganzer Linie. Aber denkst du, Lotte wird in Köln gewinnen?
Ich finde es extrem schwierig. Lotte hatte vor allem in der Hinrunde eine extrem gute Phase, wo man sie aber noch nicht wirklich auf dem Schirm hatte, ne? Wo man einfach gedacht hatte, oh, Aufsteiger in einer Reihe zu Türkspor Dortmund und Eintracht Hohkeppel und die haben dann einfach alles niedergespielt und entsprechend hat sich das dann irgendwann eintariert. Also irgendwann haben sich die Vereine ein bisschen besser auf diesen giftigen Stil von Lotte eingestellt, ein bisschen besser. Und seitdem fahren die auch nicht mehr diese Punkteausbeute ein, die sie halt zwischenzeitlich hatten. Von Fortuna Köln kann man von einem ähnlichen Saisonverlauf sprechen. Anfangs extrem gut gestartet, dann hatten sie zwischenzeitlich eine schwache Phase. Aber ja, wenn ich mich auf einen Favoriten festlegen müsste, beziehungsweise wenn ich auf einen tippen müsste, würde ich echt eher in Richtung Fortuna Köln gehen. Auch wenn das jetzt einfach ein reines Bauchgefühl von meiner Seite ist.
Du hast ja keine Ahnung. Regionalliga-Tipp.
Genau, das darf in unserem neuen Format auch nicht fehlen. Wir tippen den Spieltag und ja, was sagst du denn?
Genau, also Fortuna Köln gewinnt 2-1 gegen die Sportfreunde Lotte.
Das ist doch mein Tipp und ich muss jetzt auch in der Tat meine Tipps ablesen, weil wir veröffentlichen auf Fußball Niederrhein einmal pro Woche oder einmal pro Spieltag den Regionalliga-Tipp und meine Tipps sind ja schon einsehbar und auch online, deswegen
in Stein gemeißelt.
Ja. Kann ich da jetzt auch nicht irgendwie abweichen, aber in der Tat, ich habe auch 2-1 getippt.
Nee, ich mache das gerade noch spontan aus dem Bauch heraus und das ist jetzt einfach mein Gefühl. Ich glaube nicht, dass jetzt einer, habe ich gesagt, Favorit. Ich glaube nicht, dass einer wirklich Favorit ist in diesem Spiel. Ich glaube einfach, das ist einfach mein reines Bauchgefühl, dass Köln nach der Niederlage gegen den MSV vielleicht ein bisschen mit Wut im Bauch agiert und dann auch wieder reinkommt gegen Lotte und dann dementsprechend gewinnt. Deswegen 2-1.
SC Wiedenbrück, MSV Duisburg.
Das Freitagsspiel. Ja, wir haben jetzt tatsächlich echt so gesprochen, als wäre das schon gegessen für den MSV. Und ja, man kann jetzt echt nicht für Wiedenbrück tippen. Die sind aktuell, was war das, Vor- oder Drittletzter?
Vorletzter.
Hatten immer wieder gute Leistungen dabei, lassen sich ähnlich wie der KFC selten abschießen, aber fahren halt nie wirklich die Punkte ein. Ich glaube, das kann eine extrem ungemütliche Aktion für den MSV werden. Das spricht nicht gegen den MSV, sondern für Wiedenbrück. Und entsprechend tippe ich auf ein mühsames 1-0 für den MSV.
Ich habe 2-0 getippt, weil ich glaube, dass der MSV seine Anfälligkeit für Ausrutscher abgelegt hat.
Das glaube ich tatsächlich auch.
Schalke 2, Wuppertaler SV.
Schalke 2 gegen Wuppertaler SV. Ich tippe immer zuerst jetzt hier, ne?
Ich kann auch meinen Tipp vorlesen, es war ein 1-1.
Schalke 2 gegen Wuppertaler SV. Ich sag, der WSV kommt wieder besser rein und gewinnt mit 2-0.
SV Rödinghausen, Borussia Mönchengladbach 2.
Da, ich glaube, allmählich hat sich Rödinghausen so mit seiner Position vom Best of the Rest abgefunden, so hinter dieser absoluten Spitzengruppe und hat nicht mehr diese absolute intrinsische Motivation, ganz oben einzugreifen. Und das ist halt der Vorteil gegenüber Gladbach 2, die als Zweiter natürlich noch extreme Hoffnung auf den Aufstieg haben. Ich glaube, Gladbach 2 gewinnt mit 3-1.
Ich glaube an das Gesetz der Serie. Gladbach 2 gewinnt zum dritten Mal in Folge in Rödinghausen mit diesmal mit 2-0.
Boah, ich muss noch irgendwie so einen unerwarteten Tipp einbauen. Ne? Bisher habe ich nur Favoriten getippt.
Erster FC Bocholt, erster FC Köln. Hinspielergebnis übrigens 5-4 für Bocholt.
Ich erinnere mich grau. Ja, komm, Gesetz der Serie. Bocholt gewinnt 2-0.
3-2.
Oh Mann, wir tippen immer das Gleiche, das ist ja langweilig.
Okay. Meine Tipps sind aber online, die hast du nicht gelesen.
Ich habe sie noch nicht gelesen tatsächlich.
Dann KFC Uerdingen, erster FC Düren, ich habe es eben schon vorweggegriffen. Ich denke da, oder ich glaube an den KFC Uerdingen und setze auf ein 2-0.
Ich lasse mich steinigen von den KFC-Fans und tippe auf ein 2-1 für den ersten FC Düren.
Hui. Jetzt kommt von mir ein spannendes Ergebnis. Und zwar habe ich auf einen 2-1-Sieg von Eintracht Hohkeppel gegen Rot-Weiß Oberhausen getippt.
Wow, okay.
Weil Oberhausen hat in den vergangenen Wochen alles andere als überzeugt. 4-4 gegen Türkspor, 2-2 gegen Uerdingen. Zwar hoffen sie noch irgendwo auf die dritte Liga, aber Hohkeppel ist super unangenehm, hat in den vergangenen Wochen immer wieder gepunktet, ist im Abstiegsrennen mittendrin und sollte das Ergebnis so kommen, wie ich es getippt habe, würde Wuppertal auf dem Abstiegsplatz abrutschen.
Wie viele Spiele haben wir danach noch übrig?
Das ist jetzt der 25. Spieltag.
Also, ich meine, in unserem Tippspiel.
Noch 2.
Danach noch 2. Ich sage aber trotzdem, nee, RWO verliert das nicht. Ich sage 2-1 für RWO.
Fortuna Düsseldorf 2 gegen den FC Gütersloh.
Gütersloh finde ich super in dieser Saison. Also Gütersloh überzeugt mich quasi jedes Mal, wenn ich die sehe. Und ich glaube, das ist auch ein Gegner, gegen den man dann sogar als Favorit in die Partie geht.
Tabellarisch in jedem Fall.
Aber naja, dann, ich muss ja irgendwie mal so gegen den Favoritenstatus gehen. Aber das Mann, nee, Gütersloh gewinnt das trotzdem. 2-1.
Ich habe 1-0 auf Gütersloh gesetzt. Dann haben wir noch SC Paderborn 2 gegen Türkspor Dortmund.
Boah, okay, jetzt kommt mein Anti-Favoritentipp. Genau. Jetzt sage ich mal, Türkspor Dortmund gewinnt. Das ist einfach nur mein reines Bauchgefühl. Das ist komplett gegen jede Logik. Auch wenn Paderborn natürlich, vor allem anfangs der Saison, waren die eine absolute Überraschungsmannschaft oder Wundertüte, haben gegen Favoriten gewonnen und gegen untere Mannschaften oder Mannschaften im unteren Tabellenmittelfeld verloren. Und ich glaube, das wiederholt sich. Ich sage ein 2-1 für Türkspor Dortmund.
Ich habe getippt auf ein 3-1 für den SC Paderborn 2. Mhm. Ich glaube auch einfach, Paderborn ist zwar ein Team, das gegen jede Mannschaft gewinnen, aber auch verlieren kann.
Ja.
Die haben unter anderem auch Duisburg und Fortuna Köln geschlagen. Aber zu Hause gegen Türkspor sehe ich die einfach vorne.
Das kann ich dir nicht absprechen, ja. Aber ich kann nicht einfach nur auf die Favoriten
tippen. Dann ja der langweilig. Vollständigkeit halber, ja. Ein Spiel fehlt, das wir nehmen am Mittwoch diese Folge auf. Mhm. Und am Mittwochabend findet noch das Nachholspiel zwischen Gütersloh und Lotte statt. Können wir jetzt natürlich redaktionell nicht mehr berücksichtigen, nur damit ihr es gehört habt. Aber ja, hier treffen zwei formstarke Teams aufeinander, die diese Saison komplett überzeugt haben. Wird in jedem Fall spannend und ist natürlich im Live-Ticker gewesen. Wenn ihr die Folge hört, ist das Spiel schon gelaufen. Sehr gut, dann haben wir als letzte Maßnahme in unserem neuen Podcast noch eine Sache für euch, und zwar nicht erschrecken.
Wer bin ich?
Wer bin ich? Das ist ein Spiel, und zwar habe ich 5 Fakten vorbereitet über einen Spieler oder bis zu 5 Fakten vorbereitet. Und das Ziel von Markus und von euch ist es jetzt, ihr könnt ja jetzt parallel mitraten, den Spieler anhand der Fakten zu erraten. Mhm. Je weniger Fakten benötigt werden, desto besser ist es.
Oh je, okay, let's go.
Okay, Fakt Nummer 1. Er hat auch schon im Norden gespielt.
Boah. Okay, Erling Haaland.
Also damit meine ich eine Regionalliga im Norden. Vielleicht das noch ein bisschen konkreter zu machen. Und Deutschland.
Warte, ist das jetzt, wie heißt der, der jetzt zu Türkspor gewechselt ist? Hat der Regionalliga Nord gespielt?
So, ich kann auch direkt einfach mal einen weiteren Fakten,
dann mach weiter.
Weiteren Fakt sagen. Einer seiner Ex-Vereine spielt aktuell in der Kreisliga A.
Keine Ahnung. Weiter.
Er erzielte in seiner besten Saison für den ETB Schwarz-Weiß Essen 16 Tore.
16 Tore, ha. Regionalligaspieler hast du gesagt.
Genau, ne? es ist ein Podcast über die Regionalliga West. Also ist es auch ein Spieler aus der Regionalliga.
Ein aktueller Spieler.
Yes.
Hä? 16 Tore für den ETB.
Fakt Nummer 4.
Fakt Nummer 4, bitte.
Spitzname Büffel.
Oh Mann, das ist bestimmt einfach.
Ja.
Ja.
Also, ich lasse dich jetzt noch ein bisschen raten, oder ich lasse auch euch noch ein bisschen raten.
Ja.
Weil der letzte Fakt ist halt sehr einfach. Also danach ist es relativ einfach. Ich trage nochmal alles vor.
Ja.
Er hat schon im Norden von Deutschland gespielt. Zusatztipp, es war eine Regionalliga. Einer seiner Ex-Vereine spielt aktuell in der Kreisliga A. Er erzielte in seiner besten Saison für den ETB Schwarz-Weiß Essen 16 Tore. Und der Spitzname lautet Büffel.
Der Vollständigkeit halber, ich bin noch nicht so lange bei FUPA.
Haben wir nicht hier so einen schönen Sound?
Ach nee, bitte nicht. Ich bin nicht so gut in solchen Spielen.
Ich kann auch gerne auflösen. Also ich kann dir das so den letzten Tipp geben.
Gib mir den letzten Tipp.
Und euch wenn ich den letzten Tipp gebe.
Oh Gott, oh Gott.
Jetzt sollten es alle wissen. Seit kurzem ist er Nationalspieler.
Ah, Malik Fakhro?
Das ist natürlich.
Welcher A-Ligist?
SV Strahlen.
Oh Mann!
Er hat für den ETB in der Jugend gespielt und auch bei den Senioren gespielt, wechselte 2020. Ja.
Jetzt
2021
macht Büffel natürlich auch Sinn.
Nach Strahlen, absolvierte 27 Regionalligaspiele, schoss 8 Tore. Wechselte dann zum VfB Lübeck.
Ja.
Kam dann nach Bocholt, erzielte 2x 15 Tore. Ja. Hat den Spitznamen oder trägt den Spitznamen Büffel und ist Nationalspieler des.
Libanon.
Libanon,
ja.
Richtig.
Ja, ja.
Genau.
Was ist die Hauptstadt vom Libanon?
Du wirst mir jetzt sagen.
Ach, Beirut.
Beirut, ja.
Okay.
Das ist richtig. Ja, sehr gut. Ich hoffe, euch hat diese kleine spielerische Einlage Spaß gemacht. Wir werden Wer bin ich oder auch vielleicht mal andere Sachen in Zukunft immer spielen. Es war jetzt die erste Folge für uns, hat uns auch Spaß gemacht. Wir haben auch ein bisschen immer wieder gelacht, wenn der andere geredet hat. So soll es auch in den kommenden Wochen weiter sein. Es soll Spaß machen. Wir werden viel lernen, werden uns verbessern.
Feedback bitte.
Feedback bitte immer sehr gerne. Mhm. Gerne an fupa@rp-digital.de per E-Mail senden. An fupa Niederrhein Instagram. Da sind noch Markus und ich zu erreichen. Markus unter Markus O. Becker und ich unter André Nückel, Nückel mit OE. Tretet gerne mit uns in Kontakt, teilt uns eure Meinung mit, euer Feedback mit. Kritik nehmen wir gerne entgegen. Und dann gibt es noch eine wichtige Sache zum Schluss. Ihr werdet diesen Podcast nicht unter erstklassig, vierklassig sofort finden, sondern unter Fupa Lava. Fupa und Palava, also ein Mix daraus. Das ist unser Stammpodcast. Hier sprechen wir einmal wöchentlich über den Amateurfußball am Niederrhein, wollen aber auch in erstklassig, viertklassig ausführlich über die komplette Regionalliga sprechen. Das haben wir ja heute auch schon gemacht. Nicht nur der reine Niederrhein-Fokus, denn das ist eine tolle Liga. Wir haben gerne einen eigenen Dienst für diese Liga. Markus ist unser Experte und entsprechend werden wir jetzt in den nächsten Wochen regelmäßig über diese tolle und besondere Liga sprechen. Meiner Meinung nach die beste Regionalliga-Staffel, die wir in Deutschland haben. Ich bin selbst seit 2013 dabei, habe früher immer für die Aachener Zeitung den Ticker zu Alemannia Aachen betrieben und bin Fan der Liga, Markus auch, und wir wünschen euch jetzt nicht nur auf Fupa viel Spaß, sondern auch zwischen den Ohren und auf den Ohren.
Wir danken euch. Bis bald.
Macht's gut.